Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Donnerstag. Crunchtime in der Bundesliga. Nur noch 4 Spiele und in denen müssen die letzten Entscheidungen in Sachen Abstiegskampf und Europacup fallen. Und auch in Sachen neuer Beinhardt-Trainer scheint endlich langsam eine Entscheidung zu nahen, hoffen zumindest mal die Bayern-Verantwortlichen. Moin Pit, wird langsam Zeit, oder?
Ich schüttel noch den Kopf, weil du hast den Begriff Crunchtime benutzt. Warum benutzt du Crunchtime? Es gibt so schöne deutsche Wörter. Warum Crunchtime? Erklär mir das bitte.
Weil ich jung und cool bin und Anglizismen verwende.
Du das bist kennst jung du nicht. Und cool. Wir zwei sind nicht jung und cool. Jung und cool ist der Herr, den wir heute eingeladen haben in unsere Sendung. Er ist berühmt für seine Kappe. Der ist jung und cool. Cool. Wir gehören zum alten Eisen und dürfen uns einfach nur freuen, dass wir diesen Gast hier heute haben.
Basti Red ist heute da. Hallo.
Gute und Grüße, aber ich glaube nicht, dass ich noch jung bin tatsächlich. Aber naja, schauen wir mal.
Vielleicht jünger als wir, zumindest jünger als Pit.
Ja, gut, ist immer eine Frage der Perspektive.
Zur Wahrheit gehört ja, er verfolgt sehr genau, was Eintracht Frankfurt macht. Und ich würde mal sagen, das eine Frankfurt-Jahr in dieser Saison hat ihn um ein paar Jahre altern lassen, Basti. Gib es zu.
Tatsächlich, aber auf eine merkwürdige Art und Weise. Ich konnte mich nicht mal richtig aufregen, was manchmal als Fußballfan ja auch hilft. Ich konnte mich aber auch nicht komplett freuen. Also man ist immer in so einem Zwischenuniversum gefangen gewesen, voller Unsicherheit und man weiß es nicht so genau, diese Saison.
Das Thema des Tages.
Ja, kann das vielleicht daran liegen, dass die Euphoriewelle nach DFB-Pokalsieg und Sieg in der Europa League, dass dann irgendwie so eine Katerstimmung aufkommt, so wie nach einer Party, dass man erstmal den Alkohol wieder rauskriegen muss aus dem Körper und dann geht's einem immer Hundeelend. Kannst du dieses Gefühl sein?
Es kann sein und wir sind in unserer Selbstreflexion als Fans auch immer wieder bei dem Punkt gelandet, dass es vielleicht normal ist, dass du mal so ein Jahr hast, wo du ein bisschen weniger fühlst. Wie du es gesagt hast, weil ja quasi die Glückshormone so unglaublich in die Höhe geschossen sind in den letzten Jahren, dass das vielleicht ganz normal ist, dass man das nicht immer erreichen kann. Ich glaube aber, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Also es wird mit Sicherheit mit reinspielen, aber es sind auch viele, viele merkwürdige Kleinigkeiten diese Saison gewesen, wo man als Fan nicht ganz irgendwie diese Mannschaft greifen konnte.
Und da wird ja auch der Trainer gerne bei euch in Kritik gezogen, nicht nur von den Fans, sondern auch von den Verantwortlichen. Axel Hellmann ist neulich in der Mixzone ein bisschen explodiert, hat da auch, ich finde, indirekt auch den Trainer, ja, mit nicht angezählt, aber ihm zumindest mal erzählt, dass man doch vielleicht etwas mehr Einsatz und vor allen Dingen Fußball-Basics auf dem Platz zeigen wollte. Das ging doch in die Richtung des Trainers,
also,
oder?
Also Basti weiß, wer Axel Hellmann ist für unsere Zuhörer. Das ist der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt. Nur damit alle auch Bescheid wissen. So viel Zeit sollte sein, lieber Malte. Also Basti, du.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er da den Trainer angezählt hat oder ob man das ein bisschen größer gemacht hat. Ich glaube, dass Axel Hellmann irgendwie den Fans auch ein Zeichen geben wollte, ja, wir verstehen, wenn ihr euch an gewissen Stellen so und so fühlt. Weil es ist halt trotzdem so, eine Saison, wo du 12-mal unentschieden spielst, ist halt nicht so, dass du dann als Fan voller Euphorie bist. Das ist, glaube ich, einfach so. Und auch wenn das vielleicht nötig ist in so einer Umbruchssaison, ist es, glaube ich, wichtig gewesen, dass er dem Teil der Fans, der so ein bisschen eine Unsicherheit hat oder vielleicht auch teilweise Frust in sich trägt, einfach mal irgendwie das Gefühl gegeben hat, okay, von verantwortlicher Seite ist da ein großes Verständnis da. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt gegen den Trainer ging, weil es ist ja im Endeffekt auch nur das ausgesprochen worden, was sowieso die ganze Zeit rumwaberte. Und der hat dann vielleicht gedacht, dass er so ein bisschen den Matthias Sammer spielt, bevor er hier nach einer Halbzeit gegen Augsburg die komplette Euphorie ausbricht.
Aber das ist doch eine Mistsaison, oder würdest du jetzt sagen, das ist eine gute Saison?
Das ist ja genau das, was ich was kommt jetzt, der 31. Spieltag kommt jetzt.
Ja.
Ich kann es immer noch nicht beantworten und das ist, glaube ich, das, was einen als Fan auch wahnsinnig macht. Ich kann dir für beide Seiten, glaube ich, valide Argumente aufzählen und genau diese Ambivalenz auszuhalten, ist diese Saison die Schwierigkeit. Weil du hast Spieler dabei, die sich gut entwickelt haben für sich selber. Dann hast du aber eine Mannschaft, die als Gesamtes noch nicht so wirklich zusammengewachsen ist. Dann hast du einen Trainer, der nach jedem Spiel sagt, wie unbequem der Gegner war. Du spielst ständig unentschieden. Du hast so das Gefühl, da ist mehr drin. Gleichzeitig bist du aber Sechster, was auch wieder für die Europa League ausreichen wird wahrscheinlich. Also das ist wirklich eine Saison, wo es wirklich auf die Betrachtungsweise ankommt. Also ich traue mich noch nicht komplett euphorisch zu sein, weil diese Saison halt auch viele, viele Lowlights hatte und das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Man kann die erklären, man kann die vielleicht auch nicht erklären, das müssen dann die Verantwortlichen machen, aber Ich glaube, du kannst keinem Fan sauer sein, wenn er nicht 1000% zufrieden ist diese Saison. Weil dafür sind wir auch schon zu oft frustriert nach Hause gefahren. Von den ganzen Europapokalspielen aus Aberdeen. Du bist aus Saarbrücken nach Hause gefahren. Ich war bei minus 20 Grad in Augsburg, wo wir verloren haben. Also diese Saison ist nicht alles glatt gelaufen. Und ich glaube auch, dass die Verantwortlichen da ihren Teil zu beigetragen haben. Nicht alles, aber trotzdem glaube ich, dass dieses Jahr mit dieser Bundesliga, die meiner Meinung nach ab Platz 6 wirklich alle irgendwie nicht die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte spielen, wäre, glaube ich, zumindest eine ruhigere Saison drin gewesen.
Trainer Dino Toppmöller wollte ja aus dem Schatten von Julian Nagelsmann heraustreten und endlich als Cheftrainer brillieren. Bist du zufrieden mit ihm, mit seinem ersten Jahr in der Bundesliga?
Auch das kann ich dir nicht komplett beantworten. So,
ah, komm, du bist doch Mann der klaren Worte. Jetzt hör doch auf, da rumzureden. Ja, aber
das ist doch das, was mich so wahnsinnig macht, dass ich die Saison nicht finden kann. Weil ich kann dir jetzt sagen, nee, Toppmöller hat nicht genug Charisma, um Cheftrainer zu sein. Das könnte eine Aussage sein, die ich oft im Kopf habe. Gleichzeitig will ich ihn aber auch in Schutz nehmen, weil er quasi 5 Minuten vor Transferschluss seinen besten Stürmer verloren hat, praktisch ohne Mittelstürmer eine Hinrunde bestreiten musste, punktemäßig das auch echt gut gemacht hat. Dann im Winter haben alle gedacht, ja, jetzt haben wir uns in diesem Winter gerettet mit einer guten Punktzahl, jetzt kommen endlich die Stürmer. Dann verletzt der eine sich, der andere ist scheinbar irgendwie fit wie ein Kreisligaspieler und kommt jetzt erst am 30. Spieltag langsam in Fahrt. Also gibt's schon Defizite, die der Trainer selber nicht zu verantworten hat. Gleichzeitig gilt das halt auch nicht als Generalausrede für diese Auftritte zu Hause gegen Bochum, Bremen, Union Berlin, wo wirklich das Stadion eingeschlafen ist. Und wenn du in Frankfurt das Stadion einschlafen lässt, dann muss schon viel passieren. Also das ist ja das, was Axel Hellmann auch gesagt hat. Es braucht nicht viel, um in Frankfurt diese Euphorie zu schaffen, dass das ganze Stadion explodiert und wackelt. Und das hat Dino Toppmöller, egal was für ein Personal er dann zur Verfügung hatte, nicht immer geschafft. Das muss man halt auch dazu sagen. Das jetzt daran liegt, dass er ein junger Trainer ist und das dauert und man Geduld haben muss, kann und will ich gar nicht beantworten.
Es gibt ja einige, die sagen auch, er überfordert seine Spieler mit seinen taktischen Ideen, dass sie dann gehemmt auf den Platz gehen und gar nicht das umsetzen können, was er eigentlich von ihnen will. Und wie siehst du das?
Das wirkt auf jeden Fall so. Also ich kann das natürlich nicht zu 100% bestätigen, weil ich es nicht weiß. Da muss man die Spieler fragen. Aber zumindest wirkt es so. Und er redet ja auch immer von Kontrolle. So dieses Wort Kontrolle ist ein Wort, das sehr oft gefallen ist diese Saison und ich finde, das spiegelt sich auf dem Platz wieder. Die Eintracht hat zu Saisonbeginn wirklich sehr, sehr kontrolliert gespielt. Teilweise zu kontrolliert, weil du hattest ein sehr gutes Startprogramm, wo du wirklich mit Euphorie in die Saison hättest starten können. Das hast du nicht geschafft. Das Gleiche hast du auch mit denselben Gegnern in der Rückrunde nicht geschafft. Also die Eintracht hat in Köln verloren, die Eintracht hat in Darmstadt unentschieden gespielt. Die hat mit Ach und Krach gegen Mainz gewonnen und hat gegen Bochum unentschieden gespielt. Und da wirkte es teilweise schon so, dass da in gewisserweise die Spieler nicht alle Fesseln gelöst haben. Auch da wurde uns wieder erklärt, warum das so ist. Junge Spieler, der ein oder andere ist verletzt, mit Rode fehlt ein Leader, das braucht Zeit, bla bla bla. Aber irgendwann konnte man in fortschreitender Dauer der Saison auch diese Ausreden nicht mehr hören. Also so ein bisschen, glaube ich, hat man das auch an der Kommunikation von Krösche gemerkt, der dann irgendwann gesagt hat, ja, vielleicht brauchen wir wieder ein bisschen mehr Heavy Metal. Das wurde dann angekündigt, aber passiert ist das auch nicht. Das taucht in Sequenzen mal auf gegen Hoffenheim zu Hause und jetzt gegen Augsburg in der zweiten Halbzeit. Aber das ist mit Sicherheit nicht die Story der Saison, dass die Eintracht irgendwie die Bundesliga vor sich her spielt.
Aber das ist doch ein ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Wenn ich ein Wort verbinden müsste mit Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren, Klammer auf, vor Dino Toppmöller, dann ist es das Wort Begeisterung. Es hat ja Leute begeistert, die eigentlich mit Eintracht Frankfurt überhaupt nichts zu tun hat. Diese Mannschaft hat toll gespielt und war erfolgreich. Und jetzt hast du eben den Begriff von Dino Toppmöller verwendet, Kontrolle. Begeisterung gegen Kontrolle. Hat man den falschen Trainer geholt? Man hat doch eine DNA in seiner Spielweise. Und wenn man einen Trainer holt, der auf Kontrolle setzt, das findet man ja in so Gesprächen heraus, dann ist das doch konträr zu dem, wofür Eintracht Frankfurt steht.
Ja, Stand jetzt würde ich das mit Ja beantworten. Das Ding ist halt, der Plan war ja trotzdem, dass die Eintracht, was Spielertransfers betrifft, ihrem System treu bleibt, Spieler zu kaufen und die Tore zu verkaufen und so quasi den Wert zu steigern. Und wenn du halt eine Mannschaft bist, die diese Aufmerksamkeit bekommt, die du angesprochen hast, dann weiß ich gar nicht, auch ob du immer diesen Heavy-Metal-Fußball spielen kannst. Weil selbst Oliver Glasner ist ja dann irgendwann an seine Grenzen gestoßen, dass du halt gegen tiefstehende Gegner keine Lösung hattest, weil die halt diesen Platz für dein Pressing und für den Raum, den du dann danach irgendwie dir erkämpfen willst, nicht bekommst. Also war eigentlich der Schritt, den die Eintracht machen wollte, schon logisch. Also dass du eine Entwicklungsstufe höher gehst und sagst, okay, vielleicht wollen wir mehr den Ball haben und dann vielleicht auch mit diesem Ballbesitz was anfangen wollen. Ich glaube nicht, dass da irgendein Fan die Nase gerümpft hat, als das der Plan war. Die Umsetzung ist halt sehr, sehr schleppend. Also das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Und wenn du das halt so probierst und dann in der Statistik, was die Torchancen betrifft, auf dem 18. Platz liegst, ständig unentschieden spielst, dann hast du halt aber auch schon alle Erklärungen, warum die Euphorie im Umfeld nicht so groß ist, wie sie sonst ist. Also ich glaube, das lässt sich einfach daran auch erklären, wenn du im Stadion bist und es gibt sehr, sehr wenige Torraumszenen und sehr, sehr wenige Pressing-Zweikämpfe, dann hast du halt zwei Faktoren aus dem Spiel genommen, die so ein Stadion halt immer anzünden. Das siehst du dann, wenn das passiert. Wir hatten dieses mit dem Tor vom Ekitike plus einen anschließenden Grätsche im Mittelkreis. Hattest du so eine Stimmung wie lang nicht mehr im Stadion. Und das ist, glaube ich, das nochmal, was Axel Hellmann meinte mit, es braucht nicht viel. Und da muss die Eintracht sich halt entscheiden. Und die Eintracht hat ja noch, was die Punkte betrifft, ihre Argumente auf ihrer Seite. So, dann haben sie halt wenig Chancen gehabt, haben die halt gut genutzt und mit Mamouche einen gefunden, der so ein bisschen in die Mittelstürmerrolle reingewachsen ist. Also es reicht halt für beide Seiten nicht. Es reicht nicht, um komplett euphorisch zu sein. Es reicht aber auch nicht dafür, dass ich mich jetzt hier hinstelle und bei euch den Trainer anzähle. Dafür ist es zu merkwürdig, diese Saison, weil es halt an gewissen Stellen dann auch manchmal klappt und die Mannschaft dann doch in so einer Jubeltraube die Tore bejubelt, wo du denkst, so alles kann in dieser Mannschaft nicht falsch sein. Also schwer zu sagen weiterhin. Und dass das am 30. Spieltag immer noch so ist, ist halt auch eine Aussage.
Soll man mit dem Trainer weitermachen?
Boah, ich habe nach dem Stuttgart-Spiel gesagt, nein. Weil ich so das Gefühl hatte, egal wie die Umstände jetzt zustande gekommen sind, aber die Umstände haben selber halt dafür gesorgt, dass Dino Topmöller in dieser Situation ist und vielleicht auch noch nicht so die Erfahrung und die, ja, wie soll ich es nennen, die Medienfähigkeiten hat, irgendwie die Leute zu beruhigen, dass das quasi dann nächste Saison ein Ballast wäre, wenn dann wieder solche Spiele stattfinden.
Große Niederlage in Stuttgart, nur für unsere Zuhörer, genau.
Ja, also das war wirklich eine dramatisch schlechte Halbzeit. Und danach wurde uns von Dino Topmöller erzählt, ja, von wegen auf der zweiten Halbzeit kann man aufbauen, wo ich mir denke, nee, also dass ihr in der zweiten Halbzeit nicht 7-0 auf den Sack bekommen hat, lag ausschließlich am VfB Stuttgart, weil die dann halt in so einen Verwaltungsmodus geschaltet haben. Ja, und dann hast du wieder dieses Spiel gegen Augsburg. Deswegen bist du als Eintracht-Fan in die Saison echt hin und her gerissen, was das betrifft. Weil auch hier kann ich wieder für beide Seiten Argumente finden. Einmal zu sagen, ja, der Ballast, der mit dieser Unruhe in dieser Saison entstanden ist, ist zu groß, dass du nächste Saison nicht befreit aufspielen könntest, beziehungsweise diese Ausreden, die du diese Saison benutzt hast, die vielleicht sogar an vielen Stellen valide waren, dann nicht mehr benutzen kannst. Du kannst nicht sagen, ja, das dauert, wir brauchen Zeit, das ist eine Entwicklung, bla bla bla. Gleichzeitig hast du ja halt aber auch angefangen, irgendwie zumindest zu probieren, was zu entwickeln und so einen Shift in der Spielweise zu starten. Wenn du das jetzt wieder unterbrichst, fängst du ja theoretisch nächste Saison wieder von vorne an. Also eigentlich müssen die Verantwortlichen das entscheiden, ob sie denken, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben, auf diese Art und Weise weitergehen sollte und man dann in der nächsten Saison die Früchte erntet. Das ist der Gamble, den Markus Krösche im Sommer machen muss und den kann nur er machen, weil er halt trotzdem die meisten Informationen hat.
Aber es wird ja noch ein bisschen schwieriger in der nächsten Saison, weil ja mit Hasebe und Rode zwei Säulen, zwei Führungsspieler wegbrechen. Timothy Schändler hat das unter der Woche in irgendeinem Interview dann auch nochmal gesagt, da muss ich eine neue Hierarchie bilden. Und er sagt, das geht nicht auf Knopfdruck. Siehst du denn da im jetzigen Kader Leute, die in dieses Vakuum da reingehen können und da diese Rolle dann auch übernehmen können, vielleicht sogar schneller übernehmen können, als Schändler sich das ausmalt?
Ja, ich hoffe es und ich glaube das auch, weil ich glaube, solche Diskussionen hast du nur, wenn es nicht ganz rund läuft. Ansonsten bilden die sich automatisch. Also du hast ja mit Omar Mamouche zum Beispiel jemanden, den man schon abnimmt, dass er auf dem Platz sein Herz lässt und den die Fans auch feiern. Du hast mit Skiri jemanden, der das zumindest über seine Spielweise vielleicht übernehmen kann. Jetzt nicht als Lautsprecher in der Mannschaft, aber trotzdem, wenn er gut in Form ist und das Gebilde um ihn rum einigermaßen gut funktioniert, gab es auch Spiele diese Saison wie in Bremen zum Beispiel, wo Skiri der absolute Boss war. So, nur allein anhand seiner Spielweise und wie er das alles geordnet hat. Du hast, glaube ich, schon Leute in der Mannschaft und Kevin Trapp wird hoffentlich auch bleiben, Mario Götze wird hoffentlich bleiben, da gibt es jetzt auch Diskussionen. Ich glaube, dass du genug Leute hast, aber dass die dann halt diese Führungsspieler werden, zu denen die Leute sie machen wollen, das funktioniert halt meistens auch nur im Erfolg. Also ich glaube, dass das so eine Diskussion ist, die du nicht hast, wenn es läuft. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel der VfB Stuttgart irgendwie Diskussionen hat über Führungsspieler, sondern bei denen läuft's rund und dann ist denen auch egal, wer da der Führungsspieler ist. Und die haben auch Spieler im Team, wo man sagen kann, okay, das sind nicht die größten Lautsprecher und trotzdem kriegen die es gebacken. Ich glaube, das ist eine Fandiskussion, eine Identifikationsdiskussion, die ich auch verstehen kann. Wenn du das Gefühl hast, in Saarbrücken zum Beispiel steht eine Mannschaft auf dem Platz, der ist nicht ganz klar, was das für Eintracht Frankfurt bedeutet, DFB-Pokal zu spielen. Oder wenn du im Europapokal Spieler siehst, die sich da ein bisschen hängen lassen, wenn die Eintracht Europapokal spielt. Ich kann diese Diskussion verstehen. Ich glaube aber nicht, dass die so dramatisch ist, weil Chandler bleibt uns noch ein Jahr erhalten. So, und der wird für die Kabine wichtig bleiben. Und ansonsten werden sich da die Jungs rausbilden. Und auch das ist ja die Aufgabe der verantwortlichen Spieler, wie beispielsweise Robin Koch, habe ich jetzt auch schon vergessen, dann in diese Position reinwachsen zu lassen. Ich glaube, dass das normal ist, aber ich habe da, was das betrifft, habe ich gar keine Angst zum Beispiel.
Hast du dir in der Situation mehr Sichtbarkeit von Mario Götze erhofft? Ich meine, er kommt als Weltmeister, ist eine zentrale Figur, eigentlich vom Namen her, aber er schwimmt so mit. Oder bin ich jetzt zu streng?
Nö, bist du nicht, aber das liegt teilweise auch nicht nur an Mario Götze, sondern das lag halt auch daran, dass er eine Zeit lang einfach nicht eingesetzt wurde. So, da wurde dann von Dino Toppmöller gesagt, bei mir gilt für jeden Spieler das Leistungsprinzip. Das kann man machen. Es gibt Trainer, die machen das anders, die stärken ihre Führungsspieler, auch wenn sie vielleicht mal mitschwimmen, wie du es gerade genannt hast. So ein bisschen hat es das vielleicht auch verhindert, dass Mario Götze eben nicht unangefochtener Stammspieler war, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn du das nicht bist, dann glaube ich, kannst du auch gar nicht dieser Lautsprecher sein. Und ich glaube auch, dass Mario Götze dieser Lautsprecher gar nicht ist. Weil wenn ich an seine Dortmund-Zeit und Bayern-Zeit zurückdenke, war der das da auch nicht. Aber Mario Götze bietet mir tausend andere Qualitäten, die mich das verschmerzen lassen, wenn er da auf dem Platz nicht unbedingt rumschreit und da vielleicht irgendwie derjenige ist, den man im Kopf hat, wenn es um Ärmel hochkrempeln geht, weil ich halte Mario Götze für ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück in dieser Mannschaft, weil er vorletzte Pässe spielt, weil er den Ball sehr schnell verarbeiten kann, weil er schon viel Erfahrung gesammelt hat. Ich sehe in dieser Mannschaft absolutes Potenzial, dass du Gesichter hast mit Kevin Trapp, mit Robin Koch, mit Mario Götze, mit Omar Mamouche, die das Vakuum, was da vielleicht entsteht, was Chandler angesprochen hat, locker auffüllen können. Also das ist wirklich ein Faktor, den ich relativ entspannt sehe.
Es ist ja nicht auszuschließen, dass die Konstellation der Bundesliga-Tabelle so sein wird, dass sogar der Sechste nächste Saison in der Champions League spielen darf. Wenn ich das richtig verstanden habe, das ist echt kompliziert. Borussia Dortmund muss die Champions League gewinnen, dann kriegt Deutschland einen sechsten Platz. Das wäre Stand heute Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt nächste Saison wieder in der Champions League. Fluch oder Segen?
Die Diskussion habe ich ein bisschen von mir ferngehalten, weil das ja voraussetzt, dass Dortmund die Champions League gewinnt. Und die Wahrscheinlichkeit erachte ich als sehr klein. Deswegen probiere ich mich da gar nicht so großartig verrückt zu machen, was das betrifft, weil wir ja auch am letzten Spieltag gegen Leipzig spielen und theoretisch da Konstellationen entstehen könnten, wo es besser für uns wäre, dass wir verlieren, damit Leipzig Dortmund überholt, weil zu dem Champions-League-Sieg von Dortmund müsste Dortmund auch noch Fünfter werden, wofür die Eintracht dann indirekt sorgen könnte, indem sie gegen Leipzig verliert. Also da könnten krude Konstellationen am letzten Spieltag entstehen. Ich habe das noch ein bisschen von mir weggehalten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Borussia Dortmund die Champions-League gewinnt tatsächlich.
Bist du zufrieden, dass Markus Krösche als Baumeister des Kaders an Bord bleibt? Das ist ja ein Stück Kontinuität, was da entsteht.
Die Frage beantworte ich eigentlich mit Ja. Mit so einem kleinen Fragezeichen in Klammern. Ich denke ja, dass ich das bin, weil auch er noch ein junger Sportvorstand ist, der lernen kann. Und ich glaube trotzdem auch, dass er noch was lernen muss. Und ich hoffe, dass er das weiß, weil er auch an gewissen Stellen schon gute Arbeit gemacht hat, aber nicht komplett so. Diese Stürmer-Thematik, muss man festhalten, hat er die Saison nicht in den Griff bekommen. Also, dass die Eintracht die komplette Saison ohne Neuner spielt, ist auch mit seiner Schuld, bin ich ganz ehrlich. Und ich hoffe, das weiß er auch. Aber ansonsten.
Ich glaube ja, dass da in der Kantine am Europaplatz, wo die Eintracht beheimatet ist, irgendwas schief läuft. Der Axel Hellmann als Vorstandssprecher wird immer dicker und der Markus Krösche wird immer dünner. Das Gesamtgewicht bleibt gleich. Was ist da los?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur mit Markus Krösche ab und zu, wenn man sich so mal trifft, immer mal wieder darüber gesprochen. Und ich bin absolut beeindruckt, wie er das macht, weil er schafft das tatsächlich, nur über die Ernährung. Ich glaube, er fängt an, Kalorien zu zählen und achtet halt darauf, dass er irgendwie nicht auseinandergeht. Also Respekt. Ich habe mir da auch probiert, ein bisschen was abzuschauen tatsächlich.
Und, ja, er hat mir das erzählt. Er hat mir das tatsächlich erzählt, auch persönlich. Er sagt, er macht so eine Eiweißdiät. Seine Frau hat ihm das aufgetragen, weil sie, nach einer Doppelpass-Sendung war sie ein bisschen beunruhigt, weil Fernsehen macht ja immer noch ein bisschen fülliger, wie ich auch leidvoll weiß. Und da bekam er dann eine strenge Diät und hat bei der nächsten Sendung mit 5 Kilo weniger dann seinen Auftritt. Und es scheint jetzt nochmal 5 Kilo weniger zu sein. Also er löst sich langsam auf, macht so den doppelten Kalli, glaube ich. Also schon
vielleicht
beeindruckend.
Vielleicht ist da auch ein bisschen Stress dabei. Also vielleicht ist da auch ein bisschen Stress, weil ich glaube, er hatte wirklich auch...
Ach, das war doch kein Stress. Das ist doch glaub, alles liebevolle Fans da und so, ne?
Eine harte Transferphasensaison. Also sowohl der Sommer als auch der Winter waren, glaube ich, nicht so einfach. Da ist nicht alles ideal gelöst worden. Ich glaube, das kann man festhalten. Aber ich glaube, unterm Strich kann man schon zufrieden sein mit der Arbeit, die er macht, weil die Spieler, die er findet, die sind schon gut. Ja, und an gewissen Stellen muss er halt auch noch dazulernen. Und hier nochmal, genau wie Topmöller ein junger Trainer ist, ist er auch ein junger Sportvorstand, der mit Sicherheit seine Erfahrungen sammeln muss.
Was würdest du von ihm erwarten? Was braucht die Mannschaft jetzt an Charakteren, an Spielern, an Positionen?
Die Mannschaft braucht auf jeden Fall mal mindestens einen Mittelstürmer mehr, als sie sonst braucht. So einen auf Sicherheit zu haben, damit die Sturmdecke nicht so dünn bleibt, dass du nicht mehr in die Situation kommst, wenn einer sich verletzt, du ohne Stürmer spielen musst. So, das geht nicht mehr. Ich glaube, das muss ein Learning aus dem letzten Jahr sein, muss sein, dass du da breit genug aufgestellt bist. Und dann wird dein einfach, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen Erfahrung zuführen. Also, dass du im zentralen Mittelfeld jemanden findest wie Pascal Groß oder so, der so eine junge Mannschaft so zusammenhalten kann mit den anderen zusammen. Und ansonsten wird, glaube ich, die Aufgabe im Sommer eher sein, zu verhindern, dass Leute gehen und dass du halt die von vielen erhoffte Konstanz so ein bisschen drin hast. Weil das ist ja auch für Fans wichtig, dass du weißt, okay, die Spieler, denen man dazu jubelt, die sind nicht alle nächstes Jahr wieder weg und sind nicht nur hier, um ihren Marktwert zu steigern, um dann wieder abzudüsen, sondern so ein paar Spieler dabei zu haben, die zumindest das Gefühl vermitteln, dass Eintracht Frankfurt ihnen wichtig ist, wäre schon ganz gut. Und das wird, glaube ich, die Aufgabe für den Sommer. Und die größte Aufgabe ist zu entscheiden, ob man mit dem Trainer weitermacht, wie soll die Philosophie sein, wie ist die Kommunikation. Weil auch da wurden echt Fehler gemacht, so unnötige Fehler, die auch zu Missverständnissen geführt haben. So Dino Topmöller hat sich am Anfang der Saison hier hingesetzt und hat gesagt, ja, die Choreo von den Eintracht-Fans fand ich ganz geil, wo drauf stand, Frankfurt makes trouble. So, das ist quasi so das, was er, die Pace, die er gesettet hat, so. Und dann am Ende sehen wir eine Saison lang diesen Fußball. Das hat auch gar nichts mit Makes Trouble zu tun. Und Krösche ist halt auch dann jemand, der auch dann von Heavy Metal gesprochen hat und so ein bisschen nicht immer stringent erzählt hat, was genau jetzt hier der Plan sein soll, weil halt auch viel Chaos auf dem Platz entstanden ist. Ich glaube, die Eintracht braucht für die nächste Saison eine klare Story, damit jeder Fan sich damit identifizieren kann und auch seine Erwartungen daran anpassen kann. Das wird, glaube ich, die große Aufgabe im Sommer. Und das sind viele, viele Aufgaben.
Welche Erwartungen hast du denn jetzt nach dieser zweiten Halbzeit in Augsburg für das Restprogramm, also für die Spiele jetzt am Wochenende gegen Bayern, dann gegen Leverkusen, dann gegen Gladbach und du hast es vorhin gesagt, zum Abschluss dann noch gegen Leipzig?
Ja, das ist eher so ein Augen zu und durch Restprogramm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da noch muss man 5 Punkte Vorsprung auf Freiburg, ne? Also ihr könnt das ja ins Ziel bringen, diese 5 Punkte Vorsprung.
Das so ist es. Ja, also ich glaube, dass jetzt auch diese Oldschool-Radiokonferenzzeit anfängt. Natürlich verfolgt man das nicht mehr bei der Radiokonferenz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit, dass man nicht nur auf sein Spiel schaut, sondern dass man halt während das eigene Team spielt auch ein Auge immer auf anderen Plätzen hat, weil das wird auch eine Rolle spielen, wenn die Eintracht jetzt zum Beispiel das ein oder andere Spiel nicht gewinnen kann, man dann hofft, dass eventuell Freiburg vielleicht auch nochmal patzt und so den Vorsprung halten kann. Und ja, das wird jetzt diese Zeit der Saison. Ich glaube, die wird nichts mit Entwicklungen zu tun haben, sondern das ist, wie Malte es richtig formuliert hat, die Crunch-Time jetzt. Da passieren wilde Sachen und auch die Eintracht kann wilde Sachen machen. Also ich bin der Meinung, dass man es schaffen kann, diesen Vorsprung zu halten, auch wenn das Restprogramm nicht so unglaublich toll aussieht. Aber du hast noch ein Spiel in Gladbach, was man gewinnen kann, wenn man irgendwie komplett da ist. Du hast in München nichts zu verlieren, du hast gegen Leverkusen nichts zu verlieren und am letzten Spieltag ist dann sowieso alles möglich. Also nach diesem Augsburg-Sieg bin ich besserer Dinge als nach dem Stuttgart-Spiel, wo ich wirklich schon ein bisschen Schiss hatte. Weil da kamen dann auch die Sachen noch dazu. Da hat nicht nur die Eintracht gewonnen, sondern Freiburg hat halt auch Punkte liegen lassen gegen Mainz. Und ja, also ich hoffe sehr, dass die Eintracht Platz 6 hält.
Fährst du jetzt am Wochenende nach München, guckst du an, wie er eine Packung kriegt?
Ich fahre auf jeden Fall nach München, weil das fühlt sich diese Saison an, wie als wenn ich, was Auswärtsfahrten betrifft, sehr, sehr viel im Casino gestanden habe und immer auf Rot gesetzt habe. Und meistens kam es nicht. Und ich kann jetzt nicht anfangen.
Stimmt, auf Rot oder Schwarz, das passt ja gut zu Eintracht Frankfurt.
Ja, ne? Ich kann aber nicht jetzt anfangen, dann die Kugel auf Schwarz, mein Cash auf Schwarz zu setzen. So, ich muss jetzt dabei bleiben. Und ich fahre hin, weil das wäre sonst nicht so geil, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich war jetzt die Saison, ich war praktisch, glaube ich, überall und bin meistens mit weniger Geld und schlecht gelaunt nach Hause gekommen. Ich kann jetzt nicht zu Hause sitzen und dann plötzlich gewinnt die Eintracht in München. Weil, und das hat der FC Bayern diese Saison auch gezeigt, es ist zumindest mal möglich, sage ich mal, dass du den FC Bayern auf dem falschen Fuß erwischst und dann vielleicht halt da überraschst und ja, so ein bisschen die Diskussion der letzten Wochen ergänzen lässt.
Was sonst noch so los ist.
Du schläfst ja, wie man von Instagram lernen kann, in Eintracht-Bettwäsche im Adler-Schlafanzug zu Hause. Guckst du denn überhaupt, was bei Bayern München so los ist? Die bestimmen ja die Schlagzeilen, obwohl sie nicht Meister geworden sind. Das ist doch erstaunlich.
Ich gucke immer mal ein bisschen, was bei Bayern los ist, weil da ist ja auch der Unterhaltungsfaktor als neutraler Fan immer ganz groß eigentlich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, schon seit ein paar Jahren, ehrlich gesagt, weil ich so das Gefühl habe, Bayern ist so ein, ja, ein, der große Riese im deutschen Fußball, der aber, glaube ich, wenn man genauer hinschaut, in den letzten Jahren auch so ein bisschen taumelt. Also ich glaube, wenn ich bei der Eintracht sage, die müssen eine Story erzählen, muss der FC Bayern seine Story auch wiederfinden, weil die schon sehr wechselhaft in den letzten Jahren ist. Brazzo war da, Kahn war da, dann ist der gegangen, dann gab es Stress mit Neuer und dem Torwarttrainer. Jetzt wollten sie Nagelsmann zurück, dann hat er gesagt, nein. Dann macht der DFB ein Video mit diesem Panda-Bären oder wer da irgendwie siegt, dann löschen sie es wieder. Uli Hoeneß rastet aus. Karl-Heinz Rummenigge will Nagelsmann nicht. Dann wird Tuchel vorzeitig irgendwie bestimmt, dass er nicht mehr bleibt. Dann kriegen sie Alonso nicht, so wie früher dieses gemacht hätten. Also es bleibt beim FC Bayern sehr, sehr spannend. Ich bin nämlich unglaublich gespannt, was die machen. So. Früher war es klar. Also der FC Bayern, früher, wie ich aufgewachsen bin, hätte der FC Bayern Folgendes gemacht. Der FC Bayern hätte Xavi Alonso geholt, hätte Frimpong geholt, hätte Wirtz geholt, hätte Boniface geholt und dann wäre nächstes Jahr klar gewesen, wer deutscher Meister wird.
Euer Trainer ist damals, euer Erfolgstrainer Niko Kovac, ist sofort mit fliegenden Fahnen nach München gereist und hat dort angeheuert. Das unterscheidet ihn von Xavi Alonso.
Ja, und ich finde auch, dass das dem FC Bayern neue Grenzen aufzeigt. Ich glaube, dass der FC Bayern früher das gemacht hätte, was ich gesagt habe. So, das wäre der einfache Weg gewesen. Das können sie jetzt nicht mehr machen. Das heißt, die müssen jetzt kreativ werden. Und die haben mit Nagelsmann und Tuchel, glaube ich, auch schon zwei der besten deutschen Trainer ausprobiert, die nicht funktioniert haben. An Jürgen Klopp kommst du, glaube ich, nicht ran. Ja, und jetzt muss man gucken. Jetzt sind die auf ihrer Liste schon bei Ralf Rangnick gelandet. Das ist auch eine Aussage. Also, dass der FC Bayern mal Lösung 4 oder 5 als Trainer präsentieren muss, gab es, glaube ich, auch noch nicht so oft.
Was hältst du denn von der Kombination, wenn sie denn tatsächlich eintrifft, Bayern und Rangnick? Klingt auf jeden Fall nach allem, was da vorher war, erstmal schwierig.
Ich glaube, das beschreibst ganz gut. Ich würde noch unterhaltsam anfügen. Also
für neutrale, ja.
Ich glaube, für neutrale Fans ist das die Ideallösung, dass Ralf Rangnick dahin geht.
Ich habe mir das so richtig bildlich vorgestellt, als ich mit Alex Stöll diese Woche gesprochen habe, wie der Kollege Ralf Rangnick mit einem Flipchart unter dem Arm an den Tegernsee fährt, dann an dem Bauernhaus von Uli Hoeneß Flipchart aufbaut und dann mit Buntstiften dann genau aufzeichnet, so soll der FC Bayern spielen. Und Uli Hoeneß sieht nur Streifen in grün, blau, rot und weiß gar nicht, wie ihm geschieht und möchte am liebsten Currywurst auffahren, Weißwürste besser gesagt. Und ist völlig überfordert. Ich weiß nicht, wie diese beiden Extreme zusammenpassen sollen. Es ist mir ein völliges Rätsel, wie man darauf kommt, dass die zwei gut miteinander harmonieren. Das hat ja zwischen Louis van Gaal, der ja auch ein Fußballlehrer im wahrsten Sinne des Wortes ist, und Uli Hoeneß nicht geklappt. Wie soll das mit Ralf Rangnick und Uli Hoeneß klappen? Wie? Frage ich euch.
Ich habe mir das auch überlegt.
Du siehst mich sehr ratlos.
Ich musste auch als allererstes an van Gaal denken, wie er im Sportstudio Uli Hoeneß die Welt erklärt hat mit seinem Buch. Das war ja ein legendärer Auftritt, als er da gesessen hat. Und ich kann mir ähnliche Szenen mit Rangnick auch vorstellen. Die finden dann vielleicht intern statt, aber ich fühle das auch noch nicht. Und ich glaube, Uli Hoeneß ist auch nicht das einzige Fragezeichen, was bei Rangnick aufkommt, sondern was passiert denn mit Freund und Eberl? So. Also mit Rangnick holst du dir ja einen Trainer ins Haus, der sich nicht mehr reinreden lassen will, sondern der sagt, nee, wenn, dann entscheide ich das alles selber. Dann ist halt auch die Frage, was macht Max Eberl dann überhaupt? Und was macht Freund denn überhaupt noch dann? Also ich glaube nicht, dass das dann in den Plan passt, den sie ursprünglich scheinbar hatten mit Max Eberl. Ich glaube, mit Rangnick holst du dir dann jemand ins Boot, der dann nicht so viel Bock hat, dass Max Eberl dann halt auch noch so ein bisschen die Richtung vorgibt. Da gibt's auf jeden Fall sehr, sehr viel Konfliktpotenzial und wir haben es ja gesagt, für neutrale Zuschauer ist das gut. Ich weiß nicht, ob das für den FC Bayern gut ist. Der FC Bayern müsste sich, glaube ich, mal entscheiden. So, ich glaube, der FC Bayern müsste sich mal entscheiden und einen Weg gehen und nicht irgendwie so den Eindruck machen, dass die aus allen Verlangen da, die da herrschen, so einen Mittelweg finden. Weil ich habe so das Gefühl, Rummenigge hat eine Vorstellung, Hoeneß hat eine Vorstellung, dann wird Eberl geholt, der wird auch Vorstellungen haben. Tja, irgendwie müssen die das mal wieder zusammenbringen. Und das Gefühl habe ich aktuell nicht. Ich habe aktuell so das Gefühl, dass das so ein bisschen so läuft, so von wegen, ja, du hast ja jetzt den gewollt, den kriegen wir nicht, dann entscheide ich jetzt, wir holen den. Dann sagt der andere, kriegen wir auch nicht, ja, dann entscheidest du jetzt, wen wir holen. So ein bisschen wirkt das so, dass egal wer jetzt kommt, der hat von vornherein schon Gegenkandidaten gegen sich im eigenen Verein. So wirkt das. War das bei Nagelsmann ja zum Beispiel. Mhm. Dass ein gewisser Teil den holen wollte und es aber Skepsis gab. Und ich würde als Trainer einen Teufel tun, dann dahin zu gehen. Zu sagen, wenn ich schon weiß, dass in der Verantwortungsebene Teile gar keinen Bock auf mich haben, dann würde ich erstmal zur Verantwortungsebene sagen, ey, dann klärt das erstmal und dann ruft ihr die Leute nochmal an.
Jens Lehmann wurde bei RTL nach seiner Meinung gefragt zu Ralf Rangnick und er hat eine These in den Raum gestellt. Ralf Rangnick habe ja bis zum Alter von 60 Jahren nichts gewonnen. Und er sagte, wo soll eigentlich die Wahrscheinlichkeit herkommen, dass er nach 60 nochmal was gewinnt? Du holst ja einen Trainer, der noch nichts gewonnen hat. Ist das gemein?
Also ich habe diese Lehmann-Aussagen auch gesehen und ich fand sie sehr wirr, muss ich sagen. So, weil das
okay, sind wir uns willst du Ralf
Rangnick vorwerfen, dass er im Alter von 10 Jahren noch keinen Titel gewonnen hat. Also so, ja, der hat 60 Jahre nichts gewonnen und ich denke mir so, yo, weiß nicht, vielleicht sollte man sagen, in seiner Trainerkarriere. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass Ralf Rangnick das Potenzial hat, Titel zu gewinnen. Ich glaube auch, dass er ein guter Fußballlehrer ist. Und das wäre jetzt nicht mein K.O.-Kriterium, dass ich sagen kann, er hat keine Titel gewonnen, weil die Bayern haben auch schon Trainer geholt, die Titel gewonnen haben, wie Ancelotti, da hat es auch nicht funktioniert. Also kannst du auch hier gegenteilig argumentieren. Und wenn ich der FC Bayern wäre, ist, glaube ich, Jens Lehmann der allerletzte, den ich fragen würde, was ich zu tun habe.
Ja, vor dem haben sie Angst. Der besitzt eine Kettensäge. Ja, da hat man ein bisschen Angst davor. Apropos nichts gewinnen. Es gibt ja die Schwarz-Roten beim FC Rötchen, das ist mein Heimatverein. Es gibt die Schwarz-Roten in Frankfurt, das ist dein Verein. Und es gibt die Schwarz-Roten in Leverkusen. Du weißt schon, was die Leverkusener jetzt Eintracht Frankfurt voraus haben.
Dass sie deutsche Meister sind.
Die haben jetzt zum ersten Mal eine Meisterschaft in der Bundesliga-Zeit gewonnen. Das hat Eintracht Frankfurt nie geschafft. Wie sehr leidest du darunter, dass deine geliebten Leverkusener gegenüber deinen noch geliebteren Frankfurtern etwas voraus haben?
Das ist nicht der erste Stachel, den ich habe, wenn die Leverkusener Meisterschaft zum Thema wird, sondern ich habe mich, glaube ich, schon damit abgefunden, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Eintracht Meister wird. Das liegt nicht an Leverkusen, sondern es lag die ganze Zeit am FC Bayern und an den Geldverteilungen in der Bundesliga. Aber ehrlich gesagt, die Leverkusener Meisterschaft hat nicht so viel mit mir gemacht, wie ich dachte. Ich habe gedacht, das wird sehr, sehr schlimm für mich. Ich hatte das dann 2 Tage später schon wieder vergessen. Ja, mein Gott, ich kann es nicht mehr aufhalten. So, RB Leipzig hat einen Pokal gewonnen, Leverkusen wird jetzt Meister. Ich bin mittlerweile fast in so einem Modus, wo ich denke, ja, die Bundesliga soll mal mit ihrer Bundesliga glücklich werden. So, jetzt haben wir noch Kiel gegen Köln getauscht wahrscheinlich. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Verhandlungen laufen, was die Fernsehrechte betrifft. Wenn du halt so eine Bundesliga hast, so, ich weiß nicht, keine Ahnung, mit mir macht das nichts. Dann, das ist so, auch wenn Bayern jetzt mal endlich nicht mehr Meister geworden ist. Ich hätte trotzdem die Meisterschaft von Leverkusen nicht gebraucht, sag ich mal so, aber ich bin jetzt auch nicht zu Tode betrübt deswegen, sondern hab's halt so hingenommen, sag ich's mal so.
Ich mache mir erst Sorgen, wenn RB Leipzig Meister wird und du das erleben musst.
Darüber habe ich auch nachgedacht. Jetzt Leipzig weiß ja geworden, was ist, wenn Bayern weiter rumstruggelt und Leipzig ist nächstes Jahr derjenige. Das könnte schon was mit mir machen, dass ich mich immer mehr vom Bundesliga-Fan, der ich trotzdem immer war, zum kompletten Eintracht-Fan wandle. Weil am Ende merke ich bei mir auch jetzt schon, dass ich nicht immer ganz genau weiß, wer spielt da jetzt. Und dann gucke ich mir in der Konferenz an, wer da spielt und denke mir, ja gut, das schalte ich jetzt nicht ein. Also die Bundesliga hat, glaube ich, unbestritten ein Star-Power-Problem. So, also die hat nicht mehr genug zuschauerintensive Vereine, die die Leute von den Fernseher holen. Ich glaube, das ist seit ein paar Jahren jetzt schon so und das merke ich halt an mir selber. Ich habe mich am Anfang noch immer krass darüber aufgeregt. Mittlerweile gucke ich es dann halt nicht mehr komplett immer. Und eine Meisterschaft von RB Leipzig würde dazu beitragen. So, ich glaube,
komm runter in die zweite Liga, da geht die Post
ab. Ich habe auch das Gefühl langsam. So, ich glaube, ich habe auch langsam das Gefühl, dass die zweite Liga schon geiler ist. Und ich kenne auch Köln-Fans.
Ja, guck dir mal die Zuschauerzahlen an. Hertha, HSV, St. Pauli ist ein kleiner Stadtteilverein. Da kommen nicht so viele Zuschauer, können hier gar nicht rein ins Stadion. Aber ist auch immer volle Hütte und gute Stimmung. Ja, gut, die gehen jetzt rauf, kommt jetzt vielleicht Köln runter. Hannover, Nürnberg, Braunschweig. Ist doch Wahnsinn, was in der zweiten Liga abgeht. Ja. Schalke.
Es ist tatsächlich so. Also es ist wirklich auch so, dass ich Köln-Fans in meinem Umfeld habe. Die sagen natürlich, sportlich gesehen ist es ein Drama, für den Verein ist es ein Drama. Aber ich glaube, rein als Fan, der vielleicht sehr viel auswärts fährt, ist das gar nicht unbedingt schlechter in der zweiten Liga, weil du fast attraktivere Gegner hast. Also für rein als Stadion-Fan sind in der zweiten Liga wirklich teilweise attraktivere Gegner. Und das werden ja auch immer mehr scheinbar. Während es in der Bundesliga halt wirklich jetzt Spieltage geben wird, wo Kiel gegen Heidenheim spielt, Augsburg gegen Mainz, Wolfsburg gegen Hoffenheim und Leipzig gegen Leverkusen. So, das sind schon, ja, das sind keine Zuschauermagneten. Und ich weiß, ich habe mich in der Vergangenheit auch da völlig übertrieben drüber aufgeregt und habe die ganzen Vereine angegriffen, stehe ich auch zu. Aber mittlerweile bin ich eher so schulterzuckend. So, ich denke mir so, ich beobachte das mit großem Interesse, wie sich das entwickelt, weil ich glaube, dass die Bundesliga da mittendrin schon ist, aber auch weiterhin auf ein Problem zusteuern wird, was das betrifft, weil es wird trotzdem auch immer probiert, die Vereine wie Leipzig und so zu hypen. Aber ich glaube nicht, dass du Leute dazu zwingen kannst, dies interessant zu finden. Und irgendwann wird halt irgendjemand, umso klarer auch die Quotenmessbarkeiten sein werden, das ist ja in Streaming-Zeiten so, irgendwann wird irgendjemand nachfragen, der den ganzen Kram bezahlt und sagen, yo, Leute, vielen Dank für die Rechte, aber hier sind am Spieltag 4 von 9 Spielen, die unter 20.000 Abrufe haben. Da müssen wir nochmal über den Preis reden, weil ich muss das ja auch irgendwie vermarkten. Ich glaube, aktuell passiert das noch in so einem Gesamtwust. Aber wenn jetzt irgendwann mal wirklich immer ganz genau gemessen wird, wie lange wird was geschaut, wie das in anderen Bereichen ja schon der Fall ist, dann wird es interessant für die Bundesliga, glaube ich, tatsächlich. Also auch aus wirtschaftlicher Sicht so. Das ist die letzte Hoffnung, die ich habe, dass sich das nochmal dreht, dass die Bundesliga aus rein wirtschaftlichen Interessen anfängt, 50+1 konsequent durchzusetzen. Bleib ich bei. Freut die Leute nicht immer, wenn ich das sage, aber mein Gott.
Ich freue mich darüber, wenn du klare Worte findest.
Und die hast du heute gefunden hier im Fever Pitch Podcast. Ich muss aber noch mal kurz was nachtragen. Als Bayern-Sympathisant muss ich mir ja Rangnick langsam so ein bisschen schönreden. UI-Cup-Sieger 2000, DFB-Pokalsieger 2011, DFL-Supercup-Sieger 2011 und DFL-Ligapokal, den gab es auch mal 2005, hat er gewonnen. Also Jens Lehmann hat nicht recht.
Ja, das sind große Triumphe. Man hat immer noch Pipi in den Augen, wenn man nur daran denkt.
Bayern-like, würde ich sagen.
Das ist die beste Voraussetzung für
eine erfolgreiche Bayern-Zeit. Wen würdest du dir denn als Bayern-Trainer wünschen? Ich fände es mal ganz spannend. So, also ich finde, De Zerbi ist ja eigentlich noch
ganz ehrlich zu sagen, ich natürlich, Alonso hätte ich auch toll gefunden. Ich hätte auch Nagelsmann wirklich spannend gefunden, da eine zweite Amtszeit dann tatsächlich nochmal dran zu hängen und dann zu gucken, wie es dann unter der anderen sportlichen Mitführung, ob sie ihn dann auch so alleine gelassen hätten, wie es damals bei Brazzo der Fall war, wie es dann funktioniert hätte und ob Nagelsmann tatsächlich diesen Lernprozess, von dem ja alle immer erzählt haben, der bei ihm eingesetzt hat, dann auch bei Bayern zeigen hätte können, die Ergebnisse davon zumindest. Ich hätte spannend gefunden. Im Moment wüsste ich auch nicht. Mourinho fände ich auch witzig, nicht weil es ein schöner Fußball ist, sondern weil der auch für eine gewisse Spannung sorgen könnte, dadurch, dass er sich eben mit allen anlegt, vielleicht vereinsintern, aber vor allem auch mit allen Gegnern. Das würde ich vom Unterhaltungsfaktor sogar noch über Ralf Rangnick.
Und was ist mit dem Schadenruf von Barcelona?
Christian Streich.
Ja, das hat mich gestern auch überrascht, dass der jetzt doch einfach bleibt. Hätte man bei Bayern natürlich auch anwenden können, Tuchel macht einfach noch ein bisschen weiter. Wäre auch nicht uncharmant. Also könnte ich auch mitleben.
Christian Streich, sage ich.
Ah, stimmt.
Ja, das weiß ich nicht, ob der sich das...
Der ist ein Bayern-Fan, seit Kindesbeinen an der Südkurve gestanden. Ich habe schon mal erlebt, wie Otto Rehhagel nach München gegangen ist. Das war FC Hollywood vom Allerfeinsten. Das wäre doch ein Unterhaltungswert ohne Ende. Und der Mann, meine ich, weiß, wovon er spricht.
vielleicht kommt es ja noch dazu. Es ist ja mit Rangnick auch noch nicht durch. Es ist noch keine gemahte Wiesen, wie der Bayer sagt.
Gemahte Wiesen. Oh Gott, oh Gott.
Heißt, glaube ich, so, ne? Bin des Bayerischen
auch nicht so wirklich. Nein, wunderbar. Ja. Dein Bayernhang kommt jetzt ja richtig durch gerade. Es ist Zeit, dass wir Schluss machen.
Dann machen wir das doch, aber nicht ohne natürlich noch einmal auf den Feverpitch Newsletter zu verweisen. Feverpitch.de, dort könnt ihr ihn abonnieren, damit ihr ihn werktags kriegt, um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach. Und wir müssen natürlich noch mal ein bisschen betteln, nämlich um ein paar Likes und ein paar Abos auf dem Podcast.
Bitte, bitte machen, würde uns helfen, damit wir so berühmt werden wie unser Gast heute, Basti Rett. Vielen Dank, Basti, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Feverpitch. Der Fußball-Podcast.